wir sind drin in der Hashtag schnellsten Zeit. Die Playoffs der in der Penny DL laufen. Und zwar so richtig. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann können die Top-Favoriten aus Mannheim, München und Berlin schon ausgeschieden sein. Verrückt. So oder so, es bewahrheitet sich. Dieses Jahr ist in den Playoffs wirklich alles möglich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ich spreche heute mit André Ranke. Und wie könnte es anders sein? Es geht um Playoffs. In den kommenden Minuten erfahrt ihr nicht nur die persönlichen Highlights von Ranke, denn er blickt nochmal auf seine Playoff-Zeit als Aktiver zurück. Es geht auch um das Hier und Jetzt. Ranke erklärt eindrucksvoll und sehr verständlich, worauf es in dieser Zeit ankommt. Oder wie er sagt, die Playoffs werden im Kopf entschieden. Wir sprechen also über die Sinnhaftigkeit von Mentaltrainern und warum die Spieler aus der dritten und vierten Reihe für den Ex-Berliner, der insgesamt 7-mal die Meisterschaft holte, entscheidend sind. Ich finde, ihr bekommt total spannende Aussagen geliefert und könnte mir zudem sehr gut vorstellen, dass wir André Ranke in absehbarer Zeit wieder noch enger im Eis holen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören mit der aktuellen Folge. Und André Ranke. So, die rote Lampe leuchtet. Es ist Donnerstag. Es ist Zeit für einen neuen Podcast. Darauf freue ich mich und begrüße meinen heutigen Gesprächspartner André Ranke. Hallo André.
Hallo.
Grüß dich. Wie geht's dir und wo erwische ich dich gerade?
Mir geht's gut. Ich bin gerade zu Hause und nicht besonders viel los kann.
Okay, ist halt Corona, ne? Da genau. ist man halt zu Hause und ja. Wir wollen über die, wie wir es in dieser Saison genannt haben oder eigentlich die Fans genannt haben, schnellste Zeit ein bisschen sprechen oder ich mit dir, nämlich über die Playoffs, weil du ja in deiner aktiven Karriere sehr, sehr viele Playoffs gespielt hast, ungefähr alles gesehen und mitgemacht hast, was auch so in den Playoffs auf einen zukommen kann. Bevor wir da eintauchen, sag doch den Hörerinnen und Hörern mal kurz, was dich so aktuell umtreibt. Du hast mir eben schon gesagt, du bist im Moment regelmäßig bei den Eisbären zu Gast.
Ja, genau. Also im Moment bin ich bei der DEL-Mannschaft oder bei den Eisbären allgemein, würde ich sagen, auch mit dem Nachwuchs mache ich eine Art Praktikum, gucke mir das alles an, was wie funktioniert und macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Bin da relativ gut involviert und Dadurch, dass ich das natürlich alles schon ein bisschen kenne, aber aus einer anderen Perspektive, ist das für mich natürlich nochmal total interessant, das denn jetzt so mitzuverfolgen.
Das heißt, du sortierst und sondierst gerade für dich auch selber, seitdem du jetzt nicht mehr spielst oder spielen kannst, was es so jetzt nach deiner aktiven Karriere sein könnte. Interpretiere ich das richtig?
Ja, klar. Also für mich war es auch erstmal ganz wichtig, komplett abzuschalten, jetzt auch nicht wirklich viel zu machen, sondern so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Das brauchte ich für mich einfach persönlich. Und jetzt bin ich wirklich in dieser Phase, wo ich jetzt sage, okay, wie geht's weiter? Was kann ich machen? Und wie würde das dann aussehen? Und im Eishockey will ich weiterhin dabei sein. Das war das, was ich am besten konnte, damals als Spieler. Und wenn ich davon ein bisschen was zurückgeben kann an junge Spieler, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, das so zu machen, ja.
Jetzt hast du es angesprochen, du brauchtest so ein bisschen Zeit, um den Kopf frei zu kriegen. Du hast im November letzten Jahres aufgehört, richtig? Da hast du das habt ihr das bekannt gegeben? Stimmt, ne?
Ja, im Dezember war es, aber ja. Da fiel dann sozusagen die endgültige Entscheidung im November und dann offiziell wurde es dann Dezember, genau.
Ja, wie lange hat es bei dir gebraucht, dass man so den Kopf wieder frei bekommt und dieses ganze... Ich könnte mir vorstellen, das beschäftigt ein Jahr nicht nur ein paar Tage, sondern mehrere Wochen oder Monate zu überlegen, kriege ich es weiterhin, macht es Sinn zu spielen, höre ich auf? Und wie lange hat es dann bei dir gebraucht, bis du jetzt so wieder für den nächsten Step quasi bereit warst?
Ich muss dir ehrlich sagen, das hält immer noch an. Also ich würde am liebsten immer noch spielen. Oder wenn ich jetzt beim Training bin, dann tut mir das schon weh, dass ich nicht die Ausrüstung anhabe, sondern nur einen Traineranzug. Also es ist immer noch komisch und es ist immer noch schwer. Und jetzt gerade, wenn wir, wie wir heute wollen, über die Playoffs reden, da kommt man dann nochmal so ins Nachdenken. Und natürlich wird man am liebsten heute wieder die Schlittschuhe anziehen und gleich mitmachen. Also das ist schon schwer. In meinem Fall war es natürlich so, dass ich jetzt aufhören musste aufgrund meiner Schulterverletzung. Und ich muss ehrlich sagen, ich wollte es überhaupt nicht wahrhaben, dass es so ist, weil ich hatte immer ein Ziel vor Augen. Ich will zurückkommen, ich will das schaffen. So war ich schon immer in meiner Karriere. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und wollte das erreichen. Und dass es dann nicht mehr möglich war oder nicht mehr sinnvoll war, Eishockey zu spielen, war dann schon eine wirklich schwere Entscheidung. Und es hat echt schon Zeit gekostet, das zu akzeptieren.
Magst du noch einmal sagen, was so der ausschlaggebende Moment denn letztlich war? Gab es da irgendwie Gespräche dann mit den Ärzten, die gesagt haben, komm, also wir haben alles versucht, aber kriegen es nicht mehr hin? Oder hast du es dann wirklich für dich selber entschieden oder mit der Familie? Wie war das? Wie muss ich mir vorstellen?
Ja, du musst dir das vorstellen, dass so ein bisschen, es kommt so ein bisschen alles zusammen, ne? Also ich hatte im Frühjahr in dem Jahr dann schon ein Gespräch mit den Ärzten, wo sie mir gesagt haben, wie ich damit überhaupt noch Eishockey spielen kann, dass sie mir total davon abraten, weiterhin Eishockey zu spielen, weil der Schaden einfach viel zu groß ist und noch schlimmer werden würde mit der Zeit. Und ja, für mich war es dann halt so, natürlich, ich habe auch schon immer mit Schmerzmitteln gespielt und so, da für mich war die Frage, schaffst du das nochmal, da hinzukommen mit deiner Schulter, dass du das wirklich die Stabilität reinkriegst und dann auch die Frage, wie sieht es denn überhaupt aus nach der Karriere, wie eingeschränkt ist meine Schulter dann, weil du willst ja jetzt nicht total da hängen nach deiner Karriere und immer nur jeden Tag diese totalen Schmerzen haben. Von daher habe ich die Entscheidung dann natürlich mit meiner Familie zusammen dann beschlossen, dass ich sage, okay, das war's.
Letzte Frage dazu, beeinträchtigt dich denn die Schulter jetzt im alltäglichen Ablauf?
Ja, die beeinträchtigt mich schon eine ganze Weile, ganz schön doll. Also nur ein kleines Beispiel, eine Glühbirne oder sowas, die ein bisschen höher hängt. Also alles, was über Schulter hoch ist, ist für mich so gut wie unmöglich. Also das kann ich nicht machen. Also dann komme ich überhaupt gar nicht hin. Also wenn ich den Arm hochheben will, ungefähr bei 90 Grad, alles, was darüber hinausgeht, ist bei mir nicht möglich. Wenn du ein paar Sachen machst, wenn du zu viel machst, merkst du es natürlich dann auch, dass es überbelastet ist.
Und dann doch eine letzte Frage dazu. Wenn sich das nochmal ändern sollte, dann müsste man dann nochmal operativ was machen? Oder hast du für dich da letztlich quasi mit abgeschlossen, dass du gesagt hast, das habe ich jetzt aus meiner aktiven Zeit so mitgenommen? Der Körper musste da ganz schön leiden oder in dem Fall besonders die Schulter. Und das wird dich jetzt die nächsten, ja, können wir ja schon sagen, Jahrzehnte, sind ja nicht nur Jahre, du sollst ja noch sehr, 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 sehr lange da bleiben, wird dich das so begleiten?
Ja, das wird mich weiterhin begleiten. Das sind so Begleiterscheinungen in der Karriere, die ich jetzt mitnehmen musste. Würde ich es ändern im Nachhinein? Würde ich anders Eishockey spielen? Ich glaube nicht, das gehört dazu, dass es in meinem Fall jetzt so schlimm ist. Ist schade, aber muss ich akzeptieren. Ich mache mir darüber jetzt keine Gedanken mehr. Es ist so, wie es ist und es bringt mir jetzt nicht, wenn ich mich darüber beschwere, sondern ich nehme das so an. Und zur Frage mit der OP, ja, man könnte es vielleicht operieren, aber ob es dann wirklich besser ist, weiß keiner. Also da, das ist nicht die Garantie, dass die machen eine OP und dann ist besser, sondern das wäre eigentlich nur auf gut Glück gucken, vielleicht wird es ja besser, aber darüber mache ich mir keine Gedanken mehr. Es ist so, wie es ist und ich muss damit klarkommen.
Gut, dann lass uns mal eintauchen. Ich gehe davon aus, dass du das aktuelle Geschehen oder auch die Saison dann regelmäßig oder hautnah vorm Fernseher verfolgt hast, was so passiert ist bei uns in der Penny DL.
Ja klar, natürlich. Wie gesagt, am Anfang ein bisschen weniger, weil ich wollte auch ganz bewusst diesen Abstand haben, dass ich nicht so viel gucke. Aber dann hat es mich dann doch schon irgendwann gepackt und von daher weiß ich ziemlich genau Bescheid, ja.
Was würdest du so, gab es irgendwie was in der ja doch völlig anderen Saison jetzt, wie wir sie gespielt haben oder spielen mussten, was so besonders auffällig war für dich als jetzt TV-Zuschauer?
Es ist natürlich immer schwer, weil man nicht mehr in der Mannschaft drin ist und diese Momente miterlebt. Aber ich glaube, das ist für die Spieler natürlich extrem schwer, weil sie hatten extrem viele Spiele in kurzer Zeit, teilweise auch andere Formen von Reisen, die sie gemacht haben. Also sie mussten sich schon komplett umstellen. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt, also die vielen Spiele, diese Intensität hintereinander, auch teilweise die Spiele einen Tag nach dem anderen, das nimmt ein Spieler schon mit und das hat man teilweise auch am Fernseher sehen können, dass die Intensität dann natürlich nicht mehr so hoch war, wie sie im normalen Ligabetrieb dann möglich ist.
Ja, und jetzt sind wir ja, wie gesagt, wir sind jetzt am Donnerstagmittag. Wir sind in der schnellsten Zeit, wir sind in den Playoffs. Die ersten Viertelfinalpartien sind gelaufen. Ich gehe mal davon aus, dass auch alle Hörerinnen und Hörer die Ergebnisse mitbekommen haben. Absolute Überraschung, würde ich es nennen, dabei. Die Intensität hast du angesprochen. Nach so einer anderen Saison mit vielen Spielen geht es jetzt noch mal ohne große Pause voll rein in die Playoffs, wo ja noch mal mehr Intensität auf die Jungs wartet, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Playoffs ist noch mal was ganz anderes. Es ist ganz anderes Eishockey, was da gespielt wird. Also das kann man nicht vergleichen mit einer regulären Saison, weil man jetzt weiß, man hat jetzt im Normalfall, dieses Jahr ja nicht, hat man 4 bis 6 Wochen, auf die man sich voll fokussiert. Und da kann man noch mal das eine oder andere Prozent rausholen. Jetzt in diesem Jahr ist es natürlich so, dass die Playoffs direkt 2 Tage nach dem letzten Spiel stattfinden. Und ich glaube, das war auch der große Grund, warum diese Ergebnisse so zustande gekommen sind, wie sie dann waren. Weil normalerweise haben die Teams, die oben sind, noch mal eine Woche Zeit, sich wirklich zu fokussieren, darauf hinzuarbeiten und sich in Richtung Playoffs vorzubereiten. Das war jetzt nicht der Fall. Und ich glaube, das war auch mit der Grund, warum die ersten Spiele so ausgegangen sind, weil die Mannschaften halt einfach, vorher ging es um nicht mehr viel für, sag ich jetzt mal, die Top-3-Vereine oder die Top-4. Und da den Schalter umzuschalten, ist dann schon echt schwer.
Das wollte ich jetzt auch als nächstes fragen, weil mich das selber auch immer wieder beschäftigt und ich mich frage, wie man als Spieler das macht, weil ja alle sagen, und du sagst es jetzt ja auch, man kann eine normale Vorrunde, egal wie man sie spielt, ob sie normal läuft oder so wie jetzt in Corona, überhaupt nicht vergleichen mit den Playoffs. Zugleich muss man ja aber in der Vorrunde seine Punkte sammeln, um eine vernünftige Platzierung für die Playoffs zu haben. Dann ist es bei vielen Mannschaften, so wie auch in Berlin, deiner ehemaligen Mannschaft oder Mannheim, München, die oben erwartet wurden und auch ja dann oben stehen, so dass relativ schnell klar ist, okay, wir sind dabei, was dann vielleicht ja auch menschlich ist, dass man so ein bisschen ein paar Prozentpunkte weniger gibt, versucht so ein bisschen Kraft zu sparen und dann aber ja von jetzt auf gleich den Schalter wieder umlegen muss. Ist das gerade auch vielleicht in dieser Saison die Schwierigkeit schlechthin?
Ja, auf jeden Fall. Ist es echt nicht einfach, dieses gerade jetzt die Mannschaften, die du angesprochen hast, Mannheim, München, Berlin, die jetzt die ersten Spiele verloren haben, sie hatten eigentlich nur noch, du als Spieler bist dann in diesen letzten 3, 4 Spielen, hast du schon diesen Fokus auf die Playoffs und weißt, in 3, 4 Spielen geht's los. Du weißt aber auch in dem Moment, du musst jetzt noch Spiele spielen, aber du willst die gut spielen, du willst dich aber nicht verletzen. Und so diese Herangehensweise und die Denkweise ist dann schwer, das dann wirklich aufs erste Spiel dann zu sagen, okay, jetzt bin ich da, jetzt geht's los. Und das war die Herausforderung für das erste Spiel und die ist so unheimlich schwer zu meistern. Bei Mannschaften wie jetzt zum Beispiel Iserlohn oder dann auch Straubing, die sind schon seit mindestens 5 Spielen in diesem Playoff-Modus drin, weil sie mussten, um überhaupt in die Playoffs zu kommen.
Ja, das ist ja stimmt. Also ich habe da auch das Interview von Tom Pokel, Straubing-Coach, nach dem Spiel, nach dem Sieg da in Mannheim, jetzt nochmal im Ohr, wo er gesagt hat, angesprochen jetzt auf Spiel 2, ob sich jetzt nochmal irgendwie was ändert. Er auch ganz klar geantwortet hat, nein, weil auch heute, nicht nur heute, sondern auch die letzten Spiele waren schon für uns letztlich in einem Do-or-Die-Modus, Playoff-Modus, weil wir immer gewinnen mussten, um in die Playoffs zu kommen. Natürlich eine ganz andere Situation als für Mannheim.
Genau, das ist es, wie jetzt in diesem Jahr, die waren schon in diesem Playoff-Modus. Deswegen ist es jetzt, sage ich mal, in den Jahren zuvor auch immer schwer gewesen, wenn Mannschaften aus den Pre-Playoffs kommen. Die haben gerade nochmal dieses, wir haben uns jetzt qualifiziert für die Playoffs, die haben Auftrieb, die haben eine Serie gewonnen. Und so ähnlich würde ich das jetzt vergleichen mit Straubing und mit Iserlohn. Die haben ihre Serie gewonnen, die sind in die Playoffs gekommen, die haben jetzt einen gewissen Aufwind und eine gewisse Euphorie. Deswegen ist das erste Spiel da immer besonders gefährlich.
Wie blickst du denn, das ist jetzt, haben wir eben schon, bevor die rote Lampe anging, natürlich kurz gesprochen, ist jetzt schwierig für uns beide, über heute Abend zu sprechen. Der Podcast wird dann ja heute am späten Abend oder am Freitagmorgen für die meisten abrufbar sein. Trotzdem würde mich deine Expertise interessieren, eben mit Blick auf die Teams, die jetzt in Rückstand liegen, aber eigentlich ja die vermeintlichen besseren Chancen haben. Glaubst du trotzdem, gesamt gesehen jetzt auf die Playoffs, dass sich eine Mannschaft der Favoriten durchsetzen wird? Oder ist das wirklich gerade in diesem Jahr eine Saison, wo ein Underdog deutscher Meister werden kann?
Ja, das ist eine gute Frage, die unheimlich schwer zu beantworten ist. Ich glaube von der Qualität her sind die Mannschaften gut genug, um dann wirklich auch Meister zu werden. Also die Meisterschaftsfavoriten definitiv. Die Frage ist jetzt, wie gehen sie jetzt mit dem ersten Rückschlag um? Es ist der erste Rückschlag. Wie reagieren sie darauf? In den Playoffs, du kannst ein Spiel verlieren. Du kannst auch in einer Best-of-Three-Serie ein Spiel verlieren. Und wie gehen sie jetzt damit um? Das ist die große Herausforderung. Und auf der anderen Seite für die Mannschaften, die jetzt 1-0 führen, ist es auf einmal so, jetzt haben sie was zu verlieren. Ne? Sie haben die Serie, sie haben den Matchpuck, sag ich mal, und sie haben das erste Mal was zu verlieren. Vorher waren sie Außenseiter. Von daher ist es da auch interessant, wie sie damit umgehen. Wer jetzt im Endeffekt Meister wird, ob das ein Underdog wird oder ein Meisterschaftsfavorit, ich denke, im Endeffekt wird sich schon die Qualität durchsetzen.
Okay. Sind wir gespannt. Auf jeden Fall ist es ja, das merkt man ja jetzt auch, wenn wir drüber sprechen, es ist mega spannend. Ich glaube, gesamt Eishockey Deutschland freut sich heute Abend, dann am Donnerstagabend auf die Konferenz und die zweiten Spiele in der Viertelfinalserie. Hast jetzt eben auch ein Thema angesprochen, was ich total interessant finde und wo ich dann auch gleich nochmal die Brücke zu deiner Zeit schlagen möchte. Das Thema so mentale Stärke und der Kopf, weil du gesagt hast, Also, ich könnte es mir vorstellen, du kannst ja jetzt als Trainer oder auch Spieler, du kannst ja in so einem Rhythmus, wo du jetzt vorgestern gespielt hast, fährst jetzt nochmal wieder auswärts, oder bestes Beispiel, Berlin haben zu Hause verloren, sind jetzt unterwegs zum zweiten Spiel. Du kannst ja im Training, kannst du doch jetzt nichts mehr zwischen Spiel 1 und Spiel 2 groß verändern, oder mache ich da einen Denkfehler?
Nein, du wirst Kleinigkeiten verändern, du siehst so diese Tendenzen, was macht der Gegner, wie bewegt er sich in gewissen Situationen. Sowas wird dann auch im Video nochmal angeguckt und wird dann besprochen, was man vielleicht ein bisschen taktisch ändern kann. Aber besser wirst du jetzt nicht mehr im Training. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, diese Frische zurückzukriegen und dann ist gut. Also viel machen kannst du in den Playoffs nicht mehr. Nur halt so ein paar taktische Kleinigkeiten, die du ändern kannst, ein paar Verhaltensweisen, die du änderst, aber nichts Großartiges mehr, nein.
Und welche Rolle spielt der Kopf, also welche Rolle spielt die mentale Stärke jetzt jetzt gerade auch in diesen kurzen Serien aus deiner Sicht?
Die größte Rolle. Der Kopf ist, ich würde sagen, Playoffs sind für mich überwiegend ein Kopfspiel. Also es kommt darauf an, wie du mit Situationen umgehst, wie schnell du Situationen abhaken kannst, wie viel Selbstvertrauen du hast, wie viel Selbstvertrauen du in die Mannschaft hast, diese Team-Confidence, ob du die hast oder nicht. Und dann ist alles eigentlich nur noch reine Kopfsache.
Was würdest du sagen, wie war das bei dir damals? Konntest du dann nochmal in diesen Playoff-Modus besonders umschalten im Vergleich jetzt zu den Hauptrundenspielen, die du gemacht hast?
Ja, also für mich war das, ich habe mich dann wirklich, ist dann so, sobald die Playoffs angefangen haben, war ich komplett im Fokus, war eigentlich so ziemlich 24 Stunden am Tag in diesem Playoff-Modus, und diesen Modus kannst du eine Weile aufrechterhalten, aber den kannst du keine Saison, hältst du den aufrecht. Also ich habe es immer geschafft, nochmal mich extra zu fokussieren, und deswegen haben mir Playoffs waren für mich wirklich immer so diese nochmal extra Herausforderung, um wirklich zu zeigen, wie gut man wirklich ist. Die reguläre Saison ist schön und gut, aber in den Playoffs geht es darum, wer Meister wird. Und diesen Fokus, den habe ich eigentlich meistens sehr gut hinbekommen.
Kann man das lernen eigentlich, so etwas? Oder hat man das oder man hat es eben nicht?
Weiß ich nicht. Natürlich kannst du gewisse Sachen mental dran arbeiten. Und für mich war es aber immer wichtig, dass ich diese reguläre Saison war die Zeit, wo ich mich verbessert habe, wo ich mir mein gutes Gefühl geholt habe für die Playoffs und wusste, okay, jetzt bist du bereit, jetzt bist du genau da, wo du hin möchtest. Und jetzt nimmst du dir diese 4 bis 6 Wochen und zeigst es allen. Also man hat es natürlich, aber es kommt natürlich darauf auch an, wie man mit den Jahren dazulernt. Ich war immer einer, der wirklich sich viel hinterfragt hat, viel reflektiert. Und da war dann schon einiges möglich. Also ich glaube, am Anfang meiner Karriere mit 18, 19 war ich nicht so wie dann mit 26, 27. Also lernt man schon ein bisschen natürlich.
Okay, und nochmal eine Nachfrage, weil du es eben gesagt hast, du konntest dann nochmal komplett umschalten, 24 Stunden ging es wirklich nur um Playoffs. Nimm uns da vielleicht nochmal mit, wie war denn so ein Tagesablauf dann? Also gab es dann wirklich nur das Thema Eishockey und auch gerade so die privaten Kontakte oder Familie, hat das nochmal anders gemerkt als im Vergleich zu einer Hauptrunde?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt so einen Tag nimmt wie heute zum Beispiel, du stehst früh morgens auf und wachst schon mit diesem Gefühl auf, heute geht's los, heute musst du zeigen, was du kannst. Oder heute nicht musst du, sondern heute willst du zeigen, was du kannst. Und so zieht sich der Tag eigentlich durch. Du guckst die ganze Zeit nur auf die Uhr und wartest, bis wann ist 19:30 und hast vielleicht noch mal eine Trainingseinheit am Morgen, wo du so ein paar Routinen durchgehst, wo du das machst, wo du dich wohlfühlst, isst noch mal was, schläfst noch mal, gehst zum Spiel und kannst eigentlich nicht abwarten, dass 19:30 ist, dass du endlich loslegen kannst. Also und drumherum mit der Familie oder mit Freunden habe ich den Kontakt dann schon relativ kurz gehalten. Natürlich brauchst du auch eine Phase, wo du dann auch mal abschalten kannst, wo du dann was anderes machst und auch mal was anderes nachdenkst, aber überwiegenden Teil, wie gesagt, ging es dann für mich ums Eishockey, um diesen Fokus.
Nun war es am Anfang in deiner Zeit als junger Spieler sicherlich nicht so, dass du dann, das ist ja logisch, ist ja immer so, dass man dann als junger Spieler, was ja auch ist ja logisch, geht ja gar nicht, wenn man da erst in diese ganzen Situationen reinwächst und sie auch erstmal erleben muss, um dann daraus wieder seine Lehren zu ziehen, sicherlich nicht derjenige, der dann andere mitziehen musste. Aber das hat sich dann ja auch in den Jahren, die du gespielt hast, geändert. Ist das auch nochmal eine Typsache? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch gerade jetzt in dieser Saison wieder bei den Teams sehr, sehr drauf ankommt, was auch so die grundsätzliche Struktur innerhalb der Teams angeht. Du wirst ja jetzt gerade so diese Jungs brauchen, die vorweggehen, die erstmal grundsätzlich mit dem Druck umgehen können, aber auch ja die Teamkollegen noch mitnehmen müssen. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist ja nicht alle sind ja Führungsspieler, sondern man hat ja irgendwie eine Hierarchie in der Mannschaft. Das, glaube ich, ist doch in diesem Jahr, in dieser kurzen Serie auch nochmal vielleicht sogar noch wichtiger als sonst. Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also du brauchst immer Leute, woran sich die anderen Spieler orientieren können. Für mich als junger Spieler war das der Fall, dass ich gesehen habe, okay, was machen Sie und wie gehen Sie mit dem Druck um? Und Sie haben einfach dieses Vorbild auf dem Eis gehabt, wo du gemerkt hast, okay, er hat diese Ruhe und er strahlt ein gewisses Selbstvertrauen aus. Und wenn deine Führungsspieler das machen, wenn die vorne weggehen und wirklich den Weg vorzeigen, dann folgen alle anderen auch. Und genauso, als ich dann damals selbst in der Position war, habe ich das probiert, über dieses Spielerische zu machen, diesen unbedingten Willen, dieses Spiel zu gewinnen, egal was passiert, habe ich probiert, auf die Spieler zu übertragen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du so eine Spieler in deinen Reihen hast, die wirklich diese Ruhe ausstrahlen in diesen Playoffs und immer genau wissen, was zu tun ist.
Wer war das damals, als du jetzt so eben gesagt hast, dass du, als du damals noch ein junger Spieler warst, auf wen hast du da so besonders geguckt?
Ich meine, ich hatte gute Lehrmeister, was das betrifft. Also wir haben ja am Anfang meiner Karriere ein paar Meisterschaften gewonnen. Also für mich war es Stefan Ustorf, Dennis Pedersen, bei denen ich gucken konnte, Steve Walker, Sven Felski, die wussten dann alle irgendwann genau, in welchen Situationen du was zu tun hast. Und das war ein schönes Gefühl für mich als junger Spieler, dass ich davon lernen konnte.
Und du hast eben gesagt, so die Führungsspieler oder du hast es dann auch damals versucht, über das Sportliche, das Spielerische auf dem Eis zu lösen, also deine Leistung zu bringen. Was mich nochmal interessieren würde, gibt es dann eigentlich auch den Fall, dass es Spieler gibt, die das trotzdem hinkriegen, eine Führungsposition einzunehmen und eine Mannschaft mitzunehmen, selbst wenn sie gerade auch in so einer Serie vielleicht nicht so gut drauf sind und auf dem Eis nicht so ihre Leistung bringen können? Oder ist das dann sofort eigentlich ein Ausschlusskriterium. Weißt du, wie ich meine? Also das ist das eine, bedingt das eine, zwingt das andere, oder geht es auch, dass es jemand ist, der vielleicht eher ein Ergänzungsspieler ist, aber in anderer Art und Weise eine Führungsposition einnimmt?
Ja, natürlich. Also auch der Ergänzungsspieler ist unheimlich wichtig. Und ich finde es immer relativ schwer, Ergänzungsspieler zu sagen, weil derjenige macht ja seinen Job. Deswegen ist er ja da. Er ist jetzt vielleicht nicht derjenige, der fürs Tore schießen da ist oder so, aber Er erfüllt seinen Job in seine Rolle, die er in der Mannschaft hat, erfüllt er. Und deswegen kann er genauso ein Führungsspieler sein. Es geht gar nicht darum, dass du ein Führungsspieler bist, nur weil du Tore schießt. Oder darum geht es ja gar nicht, sondern derjenige, der seine Rolle so erfüllt, dass sie wertvoll ist für die Mannschaft, kann genauso ein Führungsspieler sein, der einen entscheidenden Check fährt, der einen entscheidenden Schuss blockt. Das kann genauso ein Führungsspieler sein, wo sich andere dann aufziehen und sagen, okay, der hat sich jetzt in den Schuss geschmissen für uns und das muss ich jetzt auch machen. Also es geht in den Playoffs mehr darum, als dass, wenn ich jemanden 1-gegen-1 ausspiele und dann ein Tor schieße. Also das ist eine individuelle Leistung, aber da geht es, glaube ich, mehr in den Playoffs darum, diesen unbedingten Willen, diesen Einsatz, dieses, es ist mir egal, was passiert, ich mache das jetzt trotzdem, dass du einen Pass spielst, wo du weißt ganz genau, jetzt kriege ich einen Check, der wird wehtun. Und sowas sehen die Spieler. Und wenn die Spieler das sehen, dass du dich in diese Situation begibst, um unbedingt dieses Spiel zu gewinnen, dann hast du eine gute Chance, Meister zu werden.
Und letztlich ja auch, so wie du es erzählst, was ich auch nochmal jetzt merke und total spannend finde, auch ja eine Zeit, wo sich jetzt neue Führungsspieler in den Teams rauskristallisieren können, die man vielleicht bislang gar nicht so auf dem Schirm hat.
Oftmals werden Playoffs entschieden von der dritten und vierten Reihe, weil sich die ersten beiden Reihen egalisieren von dem Gegner, weil jeder genau weiß, worauf es ankommt. Und dann sind es oftmals wirklich die Spieler aus den hinteren Reihen, die dann auf einmal eine Serie entscheiden, weil sie einen unheimlichen Lauf haben und weil sie unheimlich hart arbeiten und die Scheibe dann wirklich im dritten Rebound dann reinschießen. Und das sind oftmals die Spieler, die Serien entscheiden.
Und dann durchaus ja auch jüngere Spieler dementsprechend.
Durchaus dann auch jüngere Spieler, natürlich. Das gehört dazu. Und das ist ja auch das Schöne an dem Sport, dass Eishockey ein Mannschaftssportart ist und du das wirklich nicht immer hundertprozentig vorhersagen kannst, wer was machen wird.
Ja, absolut. Ja, total, total spannend. Dann, wenn ich dich hier habe zu Gast, dann müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen in deine Playoff-Zeit eintauchen. Lass uns da doch noch mal dran teilhaben, wenn wir so ein bisschen... ja, nostalgisch werden. Was waren so die Momente, an die du dich sofort erinnerst, wenn du das Wort Playoff hörst? Oder sind das so viele? Ja, ich merke schon, das sind so
viele. Ich muss sagen, ich bin einer der Glücklichen, die wirklich nicht, die mehr als einmal Meister werden durften. Und das sind so viele Momente drin, das überfordert einen total. Was war der schönste Moment? Und das hört sich vielleicht blöd an, aber wie gesagt, jede Meisterschaft ist anders. Jede Meisterschaft hat eine andere Dynamik, die für sich einzigartig war. Und ist natürlich so, aus Berliner Sicht sprechen immer viele von Spiel 4 in Mannheim damals, wo wir 5-2 zurückgelegen haben und dann noch die Meisterschaft geholt haben, 12 Minuten vor Schluss. Also das sind so Momente, ich glaube, das ist das Offensichtlichste, worauf immer viele Leute ansprechen. Aber mir geht es eher mehr darum, diese Dynamik, die sich in den Playoffs entwickelt, die sich in der Mannschaft entwickelt, diesen Weg, den du da gehst, das war immer einzigartig bei jeder einzelnen Meisterschaft. Und deswegen finde ich es immer schwer, einzelne Momente rauszunehmen.
Gibt es irgendwie spezielle Spiele oder so, wo du dich, jetzt abgesehen von diesem Besagten, was du sagst, die irgendwie auch besonders wehgetan haben, weil man das irgendwie nicht für sich entscheiden konnte?
Jede Serie, wo ich ausgeschieden bin, ist eine Serie, wo ich die unheimlich wehgetan hat. Damals die Serie, wo wir, ich glaube 2009 oder 2010 war das, wo wir den DEL-Punkterekord gebrochen haben als Mannschaft, wo wir dann im Viertelfinale gegen Augsburg ausgeschieden sind, wo wir dann auch... das hat von uns keiner verstanden. Also ich glaube, ich saß noch 3 Stunden danach in der Kabine und wusste immer noch nicht, sind wir jetzt echt raus und was ist morgen? Ich war so durcheinander in dem Moment, weil niemand damit gerechnet hatte. Wir hatten eigentlich fest vor, Meister zu werden und auf einmal war es vorbei. Und das war schwierig für mich zu verarbeiten. Damals natürlich dann auch die Serie damals in den Pre-Playoffs, wo wir gegen Ingolstadt ausscheiden, wo Ingolstadt dann Meister wird. Das war auch bitter. Und dann natürlich das, was als letztes war, dann Spiel 7 in München, wo wir von 3-0 auf 3-3 zurückgekommen sind. Und da dann das erste Mal gemerkt haben, okay, jetzt haben wir auf einmal doch was zu verlieren und nicht mehr unser bestes Eishockey gespielt haben.
Ja, da kommt dann auch da der Kopfhüß wahrscheinlich, kam da ins Spiel. Ne? Also völlig eine selbst in so einem Spiel eine völlig andere Situation, mit der man erstmal klarkommen muss, selber dann auch auf dem Eis.
Ja, deswegen sage ich ja, das ist alles, ist alles sehr viel Kopf. Wir haben damals gegen München 3-0 zurückgelegen in der Serie. Jetzt haben wir gesagt, wir spielen ein Spiel nacheinander und wir hatten nichts mehr zu verlieren. Ne? Also wenn München das Spiel gewinnt, ja, natürlich sind sie der Meister und wir sind dann raus, aber du gehst dann da anders vom Kopf ran. Und auf einmal stand es 3-3 in der Serie und dann ist es dann doch so, dass du dich auf dieses eine Spiel wieder fokussieren musst und nicht überlegen musst, was passiert danach. Sind wir danach Meister oder sind wir es nicht? Mhm. Und da hast du gemerkt, okay, das war das erste Mal, wir haben was zu verlieren in dieser Serie und so haben wir dann leider auch gespielt.
Mhm. Hast du damals eigentlich spezielle Sachen, so wenn wir bei diesem Mentalen nochmal kurz sind, hast irgendwie spezielle Abläufe oder auch ja, Übungen, Konzentrationssachen gehabt oder war das gar nicht nötig? Ging es auch ohne?
Sagen wir so, es wäre auch ohne gegangen, aber ich habe mich wohler gefühlt mit Ritualen. Also ich habe immer das Gleiche gemacht, immer um die gleiche Zeit, immer den gleichen Ablauf gehabt. Also schon früh morgens vom Aufstehen bis dann nach dem Spiel habe ich das Gleiche gemacht, aber nicht, weil ich gesagt habe, sonst fühle ich mich nicht wohl oder sonst kann ich nicht. Das hat sich so entwickelt mit der Zeit. Und dann hat man das gemacht, weil man hat auch echt viel Zeit vorm Spiel teilweise. Und da war es immer ganz schön, wenn du das so Schritt für Schritt ein Ziel nach dem anderen abarbeitest und so in deinen Fokus reinkommst.
Ist denn das eigentlich, wo wir jetzt so viel über dieses Mentale auch sprechen? Und ich glaube, das hat sich ja grundsätzlich im Sport so ein bisschen, ich würde jetzt erstmal sagen, zum Positiven verändert, dass nicht gesagt wird, so ja, die sind irgendwie schwache Spieler, weil sie sich irgendwie mental nochmal besonders darauf vorbereiten oder dass es auch irgendwie Sportpsychologen innerhalb des Trainerteams gibt. Hat sich das genug gewandelt aus deiner Sicht oder ist das immer noch so ein Thema, vielleicht auch gerade bei uns im Eishockey, was irgendwie schwierig ist? Weißt du, wie ich meine? Dass man eher so denkt, so ja, wenn die jetzt besondere Sachen, keine Ahnung, ob es irgendwie Yoga-Übungen oder irgendwelche anderen Konzentrationssachen, es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen, muss ja auch jeder für sich selber entscheiden, womit er sich wohlfühlt. Wie blickst du auf dieses Feld?
Ich meine, du hast es gerade gesagt, jeder muss das machen, womit er sich wohlfühlt. Und so habe ich immer agiert, ob irgendjemand, mir war das eigentlich schon immer egal, was andere über mich dann in dem Moment gesagt haben. Wenn ich das für richtig empfunden habe, dann habe ich es gemacht. Und wenn es mir geholfen hat, besser Eishockey zu spielen, dann habe ich das getan. Und das ist, glaube ich, das, was du machen musst, das, was ich mache. Wenn das dir hilft, besser Eishockey zu spielen, dann mach es bitte. Und so bin ich immer in meiner Karriere vorgegangen. Ich habe immer mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet, mit Markus Fleming, der auch bei den Eisbären ist und war, damals zu meinem Zeitpunkt. Und ich habe gemerkt, mir hilft es in meinem Spiel. Und natürlich gab es einige Leute, die das versteckt haben, dass sie dann mit ihm sprechen oder sonst irgendwas. Aber da ist jeder anders. Ich war damit offen. Ich kann es nur jedem empfehlen, auch jedem Nachwuchsspieler, wenn er die Möglichkeit hat, mit einem Mentaltrainer zu sprechen, weil es geht nicht nur um die körperlichen Voraussetzungen, also ob ich gut Schlittschuh laufen kann oder gut mit dem Schläger was machen kann, sondern wie komme ich mit diesem Druck klar, der sich dann entwickelt als Spieler? Wie kann ich das machen? Wie kann ich meine Denkweise vielleicht ein bisschen ändern? Du bist zwar immer noch in der gleichen Situation, aber du gehst anders damit um, weil du jetzt anders darüber nachdenkst. Mhm. Und deswegen kann ich das jedem nur empfehlen. Und jeder soll wirklich das machen, wenn er sagt, ich bin deswegen ein besserer Eishockeyspieler, dann soll er es bitte tun und nicht auf irgendjemand anders hören.
Ja, auch ein spannender Punkt, ne? Kann ja jetzt auch gerade in diesen Tagen ausschlaggebend sein, ob man eben selber oder auch ob eine ganze Organisation darauf Wert legt und so jemanden dabei hat und das natürlich dann jetzt auch anwendet oder ob man aus welchen Gründen auch immer sagt, nö, ich verzichte darauf, das geht auch schon ohne. Also es kann ja auch, können ja letztlich ein Puzzleteil sein, der zu einem Sieg oder einer Niederlage in so einer Serie dazukommt.
Ja, aber das ist mehr, dieses Mentaltraining ist eher individuelles Training.
Okay.
Also ich mochte das damals nicht, wenn du jetzt nach so einer Niederlage da warst und dann kommt ein Mentaltrainer rein und macht mit dir irgendeine Teambuilding-Maßnahme. Davon war ich nie so ein großer Fan, sondern das muss von jedem Einzelnen alleine kommen. Also du kannst niemanden da reinzwingen, du kannst nicht sagen, du musst es jetzt machen, sondern derjenige macht es, weil er sagt, okay, es hilft mir. Mhm. Aber wenn derjenige sagt, es hilft mir nicht, den dann zu zwingen, das zu machen, das kann dann sogar kontraproduktiv sein.
Das heißt, das Angebot war da, es zu nutzen und dann musste jeder Spieler, ist ja auch alt genug letztlich, dann irgendwie zu sagen, okay, überlege ich mir, ob ich hingehe oder nicht.
Genau, es muss einfach nur das Angebot da sein. Sobald das Angebot da ist, kann jeder für sich frei entscheiden, das zu machen oder nicht. Aber jemanden zu zwingen, jetzt damit zu arbeiten, finde ich relativ schwer. Also das muss, wie gesagt, von einem selber kommen.
Ja. Letzter Punkt, den ich doch nochmal interessant finde in dieser Playoff-Zeit, ist das Thema Zuschauer und Fans. Glaubst du, selbst wenn es jetzt so ist, dass sich alle ein Stück weit daran gewöhnt haben, wobei auch Marcel Nöbels vor ein paar Wochen hier im Podcast mir gesagt hat, er kann und will sich eigentlich nicht daran gewöhnen. Das ist natürlich in Berlin nochmal, würde ich sagen, auch nochmal was Besonderes, wenn die Fans da sind oder eben nicht. Glaubst du, dass das irgendwie einen Ausschlag gibt in dieser Saison?
Es ist auf jeden Fall komisch. Es ist auf jeden Fall anders, weil Playoffs ist dann nochmal, wie ich vorhin gesagt habe, eine andere Dynamik. Das spürst du auch bei den Fans, wie sehr die darauf brennen, wie sehr die sich darauf freuen, auf diese Playoffs. Und ich muss sagen, in Berlin war es schon immer laut in der regulären Saison, aber sobald du aufs Eis gegangen bist in den Playoffs, dann war das nochmal zwei Stufen höher. Und das hatte ich schon nochmal extra motiviert und hat dir gezeigt, okay, um was es jetzt hier geht, auch von den Fans, diese Intensität, die sie dabei hatten, die haben sie auch nochmal auf ein anderes Level gebracht. Und ist es anders, das Eishockey, und wie Marcel gesagt hat, ich glaube, man kann sich daran nicht gewöhnen, weil man, gerade wenn man längere Zeit schon Eishockey spielt, dann hat man das so in sich drin, dass die Zuschauer da sind und dass die Zuschauer auch teilweise dann Entscheidungen sozusagen kommentieren, Schiedsrichterentscheidungen oder so Kleinigkeiten, die können schon nochmal den extra Tick ausgeben. Von daher ist es echt komisch dieses Jahr.
Ja, ich glaube auch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben doch auch nochmal so, auch wenn es nur ein paar Prozentpunkte sind, dass es schon eben ausschlaggebend ist. Weil es einfach, so wie du so oder so wie ihr auch sagt, ich stand nun nie auf dem Eis, so wie ihr, aber ich kann mich da so ein bisschen, mache auch Sport, kann mich da so ein bisschen reindenken, weil es ist ja was ganz anderes. Du musst ja aus der Mannschaft heraus und da auch wieder die Führungsspieler und so, du musst das ja ohne die Fans jetzt regeln. Egal ob, also entweder zu Hause oder auswärts. Das ist was ganz anderes, als wenn du dich ein Stück weit darauf verlassen kannst, in Anführungszeichen, dass wenn jetzt Berlin zu Hause spielt und irgendwie zurückliegt oder eine schwere Phase hat, dass dann die Zuschauer noch mal mehr kommen und dich tragen und pushen und so. Das ist natürlich weg. Ich glaube, das ist nochmal zusätzlich interessant, weil letztlich, glaube ich, ist das nochmal für die Teams nochmal eine Herausforderung, sich da wirklich dann auch selber rauszuziehen aus diesen Momenten. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, stimmt. Also wie gesagt, Fans können eine große Rolle spielen. Aber auch auf der anderen Seite, was man nicht vergessen darf, man muss das auch so sehen, positiv wie auch negativ. Da kommt dann auch wieder der Druck dazu. Ne?
Klar. Also, ja.
Was ist, wenn ein Spiel mal nicht so läuft? Wie reagieren Fans darauf? Das kriegst du ja auch mit. Die können dich in beide Richtungen können sie dich ziehen, ob das positiv oder negativ ist. Und das hast du jetzt halt nicht. Also auf der einen Seite kommen wir dazu, sie können dir unheimlich viel helfen, sie können dich aber auch bremsen in gewissen Situationen. Und da kommen wir wieder zurück. Das ist jetzt reine Kopfsache. Diese Bedeutung für dieses Spiel, sind keine Zuschauer da. Es wirkt immer so ein bisschen wie ein Trainingsspiel und dass du musst halt hinkriegen, dass du genauso fokussiert bist, wie als wenn Zuschauer da wären und wie als wenn der Druck von den Zuschauern da ist und die Aufmerksamkeit da ist. Das musst du schaffen, hinzukriegen.
Ja, letztlich klingt es dann so einfach und so schlicht, aber eben die Situation, so wie sie ist, anzunehmen. Ne? Also auch nicht irgendwie zu gucken, was links und rechts eine Ausrede sein könnte oder zu sagen, sonst war es immer so und damit ging es irgendwie besser oder damit war es auch irgendwie schwieriger, sondern es so annehmen, wie es halt dieses Jahr ist. Es geht ja nicht anders. Also so ist es nun mal.
Ja, genau. Und es ist brutal schwer.
Ja.
Aber ist zum Beispiel ein Ding, was ich gelernt habe, du kannst es nicht kontrollieren. Kontrolliere nur das, was du kontrollieren kannst und mach dir um alles andere keine Sorgen. Die Zuschauer sind jetzt nicht da und so ist es halt. Und jetzt muss ich einen Weg finden, damit umzugehen und klarzukommen, weil es ist halt so. Und deswegen eine Sache, die ich gelernt habe, kontrolliere nur das, was du kontrollieren kannst und über alles andere brauchst du dir keine Sorgen machen, weil das ist verschwendete Energie.
Ja, auch spannend. Ja, mega spannend. Also jetzt haben wir, glaube ich, schon so fast eine Dreiviertelstunde dazu gesprochen, könnte man natürlich auch noch länger. Lass uns noch mal ganz zum Abschluss die Frage klären, ob du jetzt auch unter die Podcaster gegangen bist. Also jetzt sind wir nicht mehr bei den Playoffs, sondern jetzt sind wir beim anderen Thema. Daniel Goldstein, ehemaliger Pressesprecher der Eisbären Berlin, liebe Grüße auch an dieser Stelle, macht ja einen regelmäßigen Podcast auch. Da bist du jetzt, sag mal selber, wie bist du da zu Gast oder wie macht ihr das gemeinsam?
Eigentlich war der Podcast ja von Daniel Goldstein und Stefan Ustorf. Stefan Ustorf, der dann den Job in Nürnberg bekommen hat als Sportdirektor, hat es dann natürlich zeitlich nicht mehr geschafft. Und jetzt hat Daniel dann, dadurch, dass ich schon ein paar Mal in dem Podcast mit dabei war, hatte mich gefragt, ob ich einer der Co-Moderatoren jetzt sein könnte, dass ich, weiß ich nicht, einmal im Monat mit ihm ein bisschen über Eishockey spreche und die Situation in der DEL oder DEL2, dass wir die ein bisschen besprechen. Und es hat mir Spaß gemacht und ich schätze mal, demnächst wird es wieder einen Podcast mit mir und ihm geben. Und das macht Spaß. Ich hatte schon immer ein besonderes Verhältnis zu Daniel. Von daher lag es nahe, dass ich dann vielleicht derjenige bin, der Stefan ab und zu mal vertritt.
Ja, also klingt doch ganz gut. Wie ist es denn mit so vorbereitungstechnisch? Musst du höchstwahrscheinlich jetzt, müsst ihr jetzt nicht euch schon vorher irgendwie eine Stunde einschließen und gucken, was man überhaupt besprechen kann. Das kommt dann viel so aus dem Fluss, aus dem Flow raus, wenn ihr sprecht, oder wie ist das?
Ja, das soll auch so sein. Das soll ein ganz normales Gespräch sein, ohne dass wir uns jetzt da viel vornehmen. Natürlich informierst du dich vorher, wenn du einen Gast hast, wie läuft die Saison, was ist besonders, was ist irgendwie ein bisschen komisch. Darauf bereitest du dich schon vor. Aber es soll einfach nur ein lockeres Gespräch sein, über die Lage der Liga, über den Gast, den wir dann da haben. Und auch ab und zu mal ein bisschen lustig und witzig. Und so soll es eigentlich sein. Es soll ein bisschen so sein wie optimalerweise wie so ein kleiner Kabinentalk, ja.
Ja, Bend Your Knees heißt der Podcast, kann ich hier gerne in den Shownotes von unserem auch nochmal verlinken und natürlich an alle auch nochmal ja, nicht Aufforderung, aber alles das sich mal anzuhören, lohnt sich durchaus. Letzte Frage wirklich, wo wir bei dem Punkt sind, könntest du dir denn auch vorstellen, perspektivisch so eine Rolle einzunehmen, wie zum Beispiel Sven Felski oder andere ehemalige Spieler als so Art Experte im Fernsehen zu arbeiten bei Magenta Sport und die Spiele zu analysieren, Interviews zu führen. Wie ist das bei dir?
Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Von Eishockey würde ich jetzt sagen, ein bisschen Ahnung habe ich. Also von daher
Ja.
könnte ich da schon ein bisschen helfen. Und das macht Spaß. Ich habe mal das ein oder andere Spiel jetzt kommentiert, gerade jetzt von den Eisbären diesen Sommer über in der Vorbereitung. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Also ist auch auf jeden Fall eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, ja.
Ja, sehr gut. Dann haben wir das da auch noch zum Schluss herausbekommen. André, ich danke dir recht herzlich. Also ich fand, das war mega kurzweilig und sehr, sehr interessant und hat noch mal bei mir zumindest noch mal zusätzlich Lust auf die Playoffs, auf die schnellste Zeit gemacht. Ich bin gespannt, wie das weiterläuft. Ja, danke dir für deine Zeit und
Ja,
freue mich,
kein Problem.
wenn wir uns demnächst mal hier wiederhören. Also danke dir.
Ja, hoffentlich. Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Super, mach's gut, danke.
Danke, tschüss.
Ciao, ciao. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch mehr Lust auf die Playoffs nach diesem Gespräch. So viele spannende Komponenten, auf die es in dieser Zeit sowie in diesen heißen Duellen ankommt. Ich würde sagen, wir schauen es uns an. Alle Spiele live bei Magenta Sport und die Einzelspiele ja auch bei Sport1. Und lasst mir ein Like für die aktuelle Folge da, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich darüber. Feedback wie immer gern an die bekannten Adressen. Und wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut bis dahin. Euer Konstantin.